Also, wir sitzen jetzt zum zweiten Mal zusammen. In dieser Runde sitzen wir zum ersten Mal zusammen. Ist jetzt das zweite Panel. Und wir wollen auch hier die Chancen und Risiken durchaus ausloten von sozialen Netzwerken. Überschrieben ist das Ganze Datenklau und Identitätsbetrug oder Vernetzung, Lernen und Karriere, Risiken und Potenziale der Social Community. Wow. Ich denke, da haben wir eine Menge zu reden. Es ist sehr viel abgedeckt, zumindest von der Überschrift her. Und wir haben auch hier wieder jede Menge geballte Kompetenz und Erfahrung sitzen, finde ich. Und zwar in den unterschiedlichsten aus den unterschiedlichsten Regionen und im unterschiedlichsten Alter. Zu meiner ganz linken, zu ihrer rechten sitzt Jürgen Ertelt. Er ist Diplompädagoge. Nee, stimmt das? Kann man das sagen? So, nee, das stimmt schon falsch. Sozial- und Medienpädagoge.
Sozial- und Medienpädagoge.
Sie waren der Diplompädagoge. Ja, sehen Sie. Ach ja, also, aber zum Glück können wir das sozial direkt korrigieren. Also, ich habe schon mal Vorträge von Herrn Ertelt gehört. Wirklich ein Social Community Kenner. Kennt, glaube ich, jede Seite. Und ich habe schon eben erzählt, ist jetzt keine Social-Community-Seite, aber durch Sie habe ich YouPorn kennengelernt. Ich bin Ihnen sehr dankbar.
Das ist eine Social-Community.
Ist keine Social-Community.
Ich vergebe immer solche Tipps.
Ich erwarte also ähnliche Inspiration heute. Ich recherchiere gar nicht mehr selber, weil ich denke immer, wenn ich Sie treffe, dann muss was bei rumkommen. Ja. Hat sich was getan seitdem? Das ist, glaube ich, 4 Jahre her. Direkt neben Herrn Ertelt sitzt Dorothee Meister. Sie ist Professorin für Medienpädagogik an der Universität Paderborn. Also auch einen relativ weiten Weg heute zurückgelegt. Herzlich willkommen. Und direkt neben mir, würde man sagen, doch der Jüngste jetzt in dieser Runde, Kai Piontek von der Ruhr-Uni Bochum, Informatiker. Und sehr interessant, werden wir gleich direkt einsteigen, hat er was entwickelt und eine Geschäftsidee, und das hört man in Deutschland ja selten, hat eine Idee, und aber setzt auch noch das Wörtchen Geschäfts davor. Also er will mit einem sozialen Netzwerk durchaus Mark Zuckerberg nachmachen. Ah, diese, ja, das muss man ja. Ja, also diese Bilder, die muss man immer anbringen. Ne? Okay, und direkt rechts neben mir, also zu Ihrer Linken, sitzt Heiko Wichelhaus. Diplompädagoge und auch Redakteur eines Online-Magazins checked4you.de. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Werden wir auch mal gleich kurz vorstellen, worum es da geht. Auch herzlich willkommen. Und zu Ihrer ganz linken, zu meiner rechten, Jörn Siewenick. Designer gewesen früher. Oder immer noch? Bis vor ein paar Monaten. Und jetzt Betreiber des Musikblogs NeroTunes. Auch eine Community? Kann man das so sagen? Ein Musikblog seit 5 Jahren. Also ich glaube, wir stellen das immer ganz kurz mal gleich im Gespräch vor, damit wir da auch so eine schöne Einstiegsrampe in Ihre jeweilige Welt haben. Und da wissen Sie schon mal grob, also jeder, der hier sitzt, ist schon mehr oder weniger lange mit der Thematik auf jeden Fall beschäftigt und hat auch sehr unterschiedliche Haltungen zur Thematik. Finde ich also auch sehr interessant. Aber ich möchte gleich mit dir einsteigen, immer mit den Jungen zuerst heute. Verzeihen Sie mir, wenn das geht. Gut. Sind Sie jünger? Oder? Nein. Also, das musst du jetzt mal erklären. Also, ihr macht an der Ruhr-Uni Bochum ein neues soziales Netzwerk. Kannst du vielleicht mal erklären, warum und was es ist, wie es heißt und wieso es eine Geschäftsidee sein soll?
Ja, okay. Sein soll hört sich gut an. Ja, also, das Netzwerk ist entstanden, als ich mit dem Abitur fertig war. Da war ich immer derjenige, der die Internetseite gemacht hat für die Stufe. Ja, Nahhallen, okay. Ah, okay. Und da sind die Leute mal zu mir gekommen, haben gesagt, Kai, kannst du nicht die Bilder hochladen, die wir gemacht haben und die Flyer und von den Partys und sowas ins Internet stellen. Und dann habe ich das gemacht und als die Stufe dann aufgelöst war, also nicht mehr viele Leute sich eigentlich darum bemüht haben, ging es dann darum, dass diese Internetseite weitergepflegt werden sollte. Und Informatiker sind ja eigentlich alle sehr faul. Und ich habe dann im Internet nach einem System gesucht, dessen Hilfe ich die Leute alle einladen kann, dass sie teilnehmen können an dieser Internetseite selber. Auch Leute, die nicht programmieren können, die nicht wissen, was ein Server ist oder wie auch immer. Und dann habe ich mich umgehört und ganz viel geguckt und ich wollte ja auch nichts selber machen. Und das gab es aber leider nicht. Und dann habe ich dann doch mal angefangen, das selber zu tun. Also ein System entwickelt, das die Möglichkeit hat, dass ich sie alle einladen kann und sie können mit mir gemeinsam etwas entwickeln, also eine Sammlung zum Beispiel von Bildern oder Musik oder Skripten, alles, was man sich so vorstellen kann, was das Internet verarbeiten kann. Ja, und dann habe ich die Idee weitergetrieben und habe da an einem Businessplan-Wettbewerb an der Uni auch teilgenommen bei uns und habe den dritten Platz gewonnen. Ist ja nicht ganz so toll in dem Sinne, der dritte Platz, aber es waren halt vorher Forschungsteams, die nur aus Professoren bestanden haben und ich war der einzige Schüler, der alleine mit einem Projekt da was gemacht hat. Und das Netzwerk hat dann relativ schnell große Aufmerksamkeit in Bochum erlangt, sodass ich dann auch noch einen Mitarbeiter eingestellt habe und dort gefördert worden bin. Und Sie müssen sich das vorstellen, das ist in der Art wirklich, in der Tat eine Art Facebook oder StudiVZ in dem Sinne. Es kann also alles das, es hat einen Echtzeit-Chat, können Nachrichten schreiben, es sieht halt wirklich auch gut aus. Also es ist nicht so, wie man das von vielen anderen Systemen kennt, dass es dann so grau ist und drei so Links irgendwo und man kann halt alles das tun, was man da auch hat. Es gibt Freundschaftsvorschläge und sowas. Aber an seinem Profil ist eine Art Regal angehangen, müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie mit Schubladen füttern können. Also ich kann Sie jetzt einladen, dann dürfen Sie, kann ich festlegen mit Rechten, Sie dürfen jetzt bei mir Skripte hinzufügen oder andere Dateien. Und dann gehen Sie einfach hin und laden alles das, was Sie auf Ihrem PC haben, was Sie mir zur Verfügung stellen wollen, da rein. Dann können Sie noch neue Leute einladen, die kriegen dann immer die Neuigkeiten, was da passiert ist, so ein bisschen wie Twitter. Und es ist halt deshalb sehr praktisch, ich will jetzt nicht so viel erzählen, weil wenn man Projektarbeit macht an der Uni zum Beispiel, dann nehme ich einfach die Leute aus der Gruppe, lade die dort ein, Verzeichnis heißt das, also da kann ich die Leute dann alle drin haben, die sind dann genauso, kann ich die bearbeiten wie Bilder, die Leute, und dann können die ihre CAD-Dateien da hochladen, der eine hat was in LaTeX gemacht, das lädt der hoch und solche Sachen, und das Netzwerk unterstützt dabei halt stark. Und wenn ich wissen will, wer mit wem befreundet ist, kann ich das auch sehen und wer mit wem wie zusammenarbeitet und sowas.
Es geht also auch um Wissensverdichtung sozusagen, dass man gemeinsam an einem Projekt arbeitet und sein Wissen zusammenwürfelt und daraus dann Mehrwert entsteht. Kann man das so zusammenfassen?
Es hat halt die Vorteile auch, die anderen sozialen Netzwerke haben. Also es ist nicht einfach irgendwie ein Dokumentenmanagementsystem, in dem dann steht Word-Datei 1, 2, 3 und 4 Leute nehmen daran teil, sondern es ist wirklich interaktiv, es ist lebendig, es hat auch diese ganzen neuen Technologien, die anderen sozialen Netzwerke haben. Also Sie können beispielsweise, wenn Sie was zeigen wollen, irgendwem, machen Sie einfach den Echtzeit-Chat im System auf und ziehen die Sachen, die Sie zeigen wollen, in den Echtzeit-Chat. Es kommt dann in Echtzeit an, die Leute können mitarbeiten, teilnehmen und es macht halt auch viel Spaß.
2007, glaube ich, begonnen. Warum ein eigenes Netzwerk aufbauen? Warum nicht vorhandene nutzen?
Ja, also die Funktionalität, die ich haben wollte, nämlich, dass ich die Leute einfach nehmen kann, da reinziehen kann und die müssen nicht wissen, wie ich programmiere, wie ich was hochlade oder so, sondern dass das System das alles für die macht, das gab es damals halt noch nicht. Heute ist das natürlich ein bisschen noch was anderes als damals, aber heute sind wir ja auch zum Beispiel schon da. Und
den Namen sollten wir mal sagen.
Ja, Rukai heißt das Netzwerk, mit Doppel-O. Also es ist halt so ein Fantasiename, bisschen catchy und ja, die Leute behalten den auch ganz gut. Und
wie viele Millionen Mitglieder gibt es schon?
Ja, also wir sind im Sommer gestartet und wir haben jetzt etwas über 500 Mitglieder, trotz wenig Werbung und ja, wir gucken mal, was daraus wird.
Können wir heute locker verdoppeln, glaube ich, wenn jetzt jeder, darf man sich einfach so anmelden oder?
Nee, eben nicht, die Sache ist, das ist ein geschlossenes Netzwerk, wir betreiben das momentan für die Uni, das ist so der erste Geschäftspartner und da können nur Leute teilnehmen, die auch an der Uni studieren, also das hat den Vorteil, auf der einen Seite, wir reden ja gleich noch über Risiken und stellt man dadurch sicher, dass wirklich nur Leute da sind, die studieren oder Lehrende halt auch, das ist auch ein großer Vorteil, also wenn die Frau Meister jetzt bei uns an der Uni Professorin wäre, dann könnte sie jetzt dort teilnehmen und ihre Sachen mit uns teilen auf einer relativ heterogenen Ebene. Ja, und man kommt halt nur rein, wenn man Student ist. Also keine weniger Fake-Accounts, sag ich jetzt mal. Ich will es nicht ausschließen, es gibt immer irgendwen, der es irgendwie hinkriegt, aber es ist halt, ja.
Können Sie für Frau Meister nicht eine Ausnahme machen? Frau Meister, wie finden Sie das, diesen Ansatz? Nehmen Sie das Mikro da vorne.
Also prinzipiell finde ich das ganz klasse, wenn Studierende das eben auch selber in die Hand nehmen und dann ihre eigene Community aufbauen. Weil dadurch, denke ich, kann gerade auch, ja, die müssen ja auch relativ viel Wissen erwerben, die Studierenden. Wir brauchen in unserer Gesellschaft brauchen wir immer mehr Leute, die auch sich mit diesen Systemen auskennen und die auch entsprechend nutzen können und für sich selber auch nutzen können. Und insofern, denke ich, brauchen wir ja auch heute vielleicht auch sozusagen so Oasen des Wissens oder das Netz ist so vielfältig heute, dass man manchmal gar nicht genau weiß, wo kann man eigentlich was bekommen, welche Informationen bekommen. Und gerade um sein eigenes Wissen zu vertiefen, zu erweitern, ist es eigentlich gerade dann ganz hilfreich, solche Oasen zu finden, zu wissen, da bin ich relativ sicher, da kann ich alles Mögliche ausprobieren und da kann ich mich mit denjenigen, die sich auch für diese Themen interessieren, auch entsprechend austauschen. Und was ja auch ganz wichtig ist, sozusagen, dass es wirklich unter Gleichberechtigten dann kommuniziert wird, dass kooperiert wird, Kollaborationen stattfinden, dass sozusagen gemeinsame Wissen auch produziert wird. Und insofern können die sowas unterstützen. Wir haben bei uns an der Uni auch überlegt, ob wir sowas, in welcher Form wir das machen können. Wir haben auch so eine Lernplattform, wo Studierende sich auch inzwischen schon Gruppen bilden können, selber bilden können. Und insofern ist es sozusagen, also für diesen universitären Bereich ist es hervorragend geeignet.
Es gibt ja durchaus so einen Trend, dass man gar nicht mehr Mitglied sein möchte in so einem, meine ich so wahrzunehmen, in so einem Riesennetzwerk, wo jeder drin ist, womöglich auch die Eltern und die Großeltern und das eben auch kommerziell ist. Ist das auch so ein Aspekt bei euch gewesen, warum ihr neben den rein funktionalen Aspekten, warum ihr ein eigenes Netzwerk da aufgebaut habt? Also wie wichtig ist das, dass das selbstbestimmt ist und nicht fremdbestimmt?
Sehr wichtig, dass es selbstbestimmt ist. Man als Student möchte man ja auch alles selber machen irgendwie. Und die Eltern und sowas, das ist relativ selten noch heutzutage, dass bei Facebook auch die Eltern drin sind. Also ich kenne jetzt niemanden, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wo die Eltern... Also das war jetzt kein Grund für uns, irgendwie ein Netzwerk zu schaffen, wo die Eltern nicht reinkommen in dem Sinne. Sondern es geht einfach darum, dass man den geschlossenen Interessenskreis hat. Und man hat natürlich viele Vorteile, weil... ich sag's jetzt mal unter Vorbehalt, nicht viele Professoren trauen sich einfach in so ein großes Netzwerk reinzugehen und da mit den Studierenden zu reden. Bei uns ist es ein bisschen was anderes. Wir können die Professoren ansprechen und sagen, hier sind echt nur Studierende drin. Ihr könnt selber festlegen, wer wie was darf. Und die Uni unterstützt euch oder uns auch dabei. Die Uni ist also interessiert an der ganzen Sache. Und dann machen die eher mit. Also das ist so
fest. Ja. Was ich gerade unbedingt sagen wollte, ist, dass wir das jetzt auch mal so machen wollten, haben wir gerade so abgesprochen, dass wenn Sie eine drängende Frage haben oder irgendeinen Input, dann einfach reinrufen. Alle sind begeistert davon, dass wir das dann sofort machen und nicht auch nach hinten verschieben und dann bis dahin die Frage vielleicht vergessen ist. Wäre das für Sie in Ordnung, dass Sie einfach dann was sagen? Fänden wir. Also hier sind, glaube ich, alle davon angetan. Herr Ertelt, kleine Netzwerke, große Netzwerke, was ist denn so Ihre Erfahrung, auf was springen denn die Jugendlichen, Sie beschäftigen sich ja dann eher mit Jugendlichen, eher an? Gehen die so mit dem Mainstream, gehen die auf die großen, also StudiVZ, SchülerVZ, Facebook und so weiter, oder interessieren die sich auch für so kleinere Netzwerke?
Ich denke, das ist bei jedem unterschiedlich, aber ein Bezug zu seinem sowieso schon vorhandenen Freundeskreis und zum Wohnort mag auch noch ausschlaggebend sein. Es gibt sehr, sehr viele Social Networks, die hier gar nicht diskutiert werden, die tatsächlich in Städten stattfinden. Also ich weiß von dem Stay Blue Network in Osnabrück, das weit über 200.000 Mitglieder hat. Also das ist eigentlich jeder Jugendliche im Kreisgebiet Osnabrück ist dort Mitglied. Und das hat da was besonders mit der Nähe zu tun. Also das heißt, die Erwartungshaltung, was man da möchte, was dann auch dort thematisiert wird, ist, glaube ich, ausschlaggebend. Es gibt natürlich Netzwerke, auch freie Musik, ja, zum Beispiel, wo natürlich genau dann interessenorientiert man sich zusammenfindet. Was, glaube ich, auf Dauer sowieso für uns wichtig sein wird, uns zu verabschieden von dem Sortieren von großen, kleinen Netzwerken, sondern die Netzwerke werden auch irgendwie miteinander vernetzt werden müssen. Also die Tendenz geht ja dahin, allemal, sei es dann nur die Durchlässigkeit von Twitter, das eben halt zu Facebook oder auch zu StudiVZ hindurch geht, oder sei es auch, dass eben halt entsprechende Schnittstellen geschaffen werden, dass man selbst bei Facebook jetzt die Daten exportieren kann und mitunter auch woanders mit hinnimmt, auch da neue Geschäftsmodelle entstehen werden. Es ist eigentlich immer entscheidend, dass diejenigen, wo sie auch gerade sind, sich kundtun können und das eben halt in einer Öffentlichkeit, die es weiter transportiert, das heißt auch über das vorhandene Social Network hinaus. Und dieser Anspruch, den müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir selber uns in die Netzwerke einbringen wollen. Es ist dann nicht mehr entscheidend, wo wir sind, sondern vielmehr, wie unser Netzwerk trägt, auch über die Grenze des formulierten StudiVZ, wer kennt wen hinaus. Also das heißt, die Meinung muss weitergetragen werden. Und das ist für mich so ein entscheidendes Moment, was gerade so im Wandel ist. Also auch die Erwartungshaltung von Jugendlichen ist nämlich gar nicht mehr, ich möchte da und dort angesprochen werden, sondern die sagen einfach, ich bin da und wenn es denn wichtig ist, dann wird es mich auch erreichen. Mhm. Und genauso müssen wir auch dann agieren. Das heißt, wenn wir auch Dinge thematisieren wollen, sei es nun der Medienkompetenzführerschein, ich mag es gar nicht aussprechen als Wort, dann ist das auch eine Geschichte, die man nicht irgendwo getrennt machen kann, sondern sie muss da stattfinden, natürlich, wo die Jugendlichen sich aufhalten. Das wird an verschiedenen Plätzen sein und da muss ich viele Anschlussmöglichkeiten bieten, damit ich auch eine hohe Erreichbarkeit gewährleisten kann.
Also höre ich das raus, so eine Führerscheinidee, wie finden Sie die?
Die finde ich überhaupt nicht gut. Deswegen nicht, weil sie noch nicht mit Ideen gefüllt ist. Also ich finde das okay, wenn man sich vornimmt, auch als neue Landesregierung da einen Schwerpunkt drauf zu legen. Aber man muss es nicht unbedingt gleich mit einem Etikett versehen, wenn die Inhalte noch nicht definiert sind. Und allein die Formulierung Führerschein impliziert ja nun immer, dass irgendwo was abgeprüft wird. Und ein Abprüfen kann immer nur so weit statisch funktionieren, wie eben halt gerade die Unterlagen für die Führerscheinprüfung produziert worden sind. Das Netz ist aber was völlig Dynamisches. Überhaupt digitale Medien werden sich sehr schnell weiterentwickeln. Das, was wir jetzt kennen, mag in 2 Jahren überhaupt nicht mehr zwingend State of the Art sein. Und insofern sind es Dinge, die prozessorientiert stattfinden müssen. Das heißt, Medienkompetenzstärkung dann auch nicht als Aufgabe, die gestellt wird und eine Beantwortung sucht, sondern vielmehr tatsächlich eine Begleitung, die dazu führt, dass permanent auch eine Unterstützung, eine pädagogische Hilfestellung auch gegeben ist, sich in neuen Beziehungen, ich nenne es mal extra jetzt auch so, nicht Netzwerke, sondern in neuen Beziehungen dann auch zurechtzufinden, sich dort kommunikativ einzubringen und auch die eigenen Positionen, die eigenen Meinungen dort formulieren zu können. Und da braucht man Hilfestellung. Also geht nochmal zurück zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben, eben halt ein Angebot machen, was Kollaboration ermöglicht. Das finde ich sehr gut. Aber auch da ist es so, das passiert ja nicht von alleine. Sondern auch da ist es notwendig, entsprechend zu begleiten, zu unterstützen. Und ich meine das jetzt gar nicht bezogen auf Risiken, das möchte ich heute als meinen Diskussionsbeitrag völlig vermeiden. Ich werde nur von Chancen reden, okay, ja. Damit wir das schon genau verständlich haben, sondern dass man da eben halt die Notwendigkeit dann auch entdeckt, begleitend tätig zu werden, entweder als Unternehmer, aber auch im pädagogischen Zusammenhang. Wenn ich Medienkompetenz stärken möchte, heißt das, ich muss mich selber in die Netzwerke auch einbringen, ich muss ansprechbar sein, ich muss verfügbar sein. Eigentlich Dinge, die wir auch aus dem klassischen Schulalltag kennen und aus der Jugendarbeit. Ein personales Angebot ist da notwendig und eben halt auch eine hilfreiche Hand, das eine oder andere an letztlich einfachen Hürden dann auch zu nehmen, um sich ganz und gar auf den kommunikativen Prozess einzulassen. Weil da lernt man dann als eigentlich.
Und wo sollen Schüler das, Kinder das lernen, Jugendliche an der
natürlich
Schule?
Natürlich auch in der Schule. Ich finde den Ansatz natürlich gut, dass man Medienkompetenzoffensive in NRW jetzt auch gerade in Schulen angehen möchte. Nur das funktioniert natürlich nicht dadurch, indem ich darüber rede, was alles in der Medienwelt, so als wenn sie getrennt wäre, als wenn das so ein Bereich von Außerirdischen wäre. Das kam mir heute Morgen auch beim Eröffnungsvortrag so ein bisschen vor. Ich meine nicht den von Seven Mitarbeiter, sondern von der Ministerin, wo eben halt das so als eine getrennte Ebene von unserem Realleben dann wäre, was ja gar nicht mehr so ist. Das hat man vielleicht vor Jahren so diskutieren können. Das ist so durchwoben in unserem alltäglichen Leben, dass ich auch gar nicht mehr zwischen virtuell und real trennen möchte. Und deswegen müssen die Dinge dann auch da stattfinden, wo die Leute sind. Das heißt, über Blogs und Wikis und Social Communities zu reden, ohne sie im Unterricht auch zu nutzen, bringt natürlich reichlich wenig. Und dabei bieten gerade da diese Möglichkeiten so viele Chancen, auch Lernen für sich neu zu entdecken. Also wenn es dann ein Wissensmanagement gibt, zum Beispiel sowas, was jetzt an der Uni da organisiert wird, so kann man es da auch klassenbezogen organisieren, selbst mit dem Besteck, was ja schon verfügbar ist. Ein Wiki im Unterricht für die einzelne Klasse oder für einzelne Schulfächer, ja, das macht eigentlich noch niemand. Dabei ist es so einfach. Und darüber zu reden, naja, es gibt Wikis und das könnte man ja tun und schauen wir mal in die Wikipedia, ist zu wenig. Ja, sondern vielmehr dann offensiv rangehen und diese ganzen Tools dann auch in den Unterricht mit einbeziehen. Und Wikipedia bietet selber ja sogar Unterstützung mittlerweile an. Also eine Empfehlung ist tatsächlich, Wikimedia macht Schule. Und der Trägerverein von Wikipedia in Deutschland, Wikimedia, unterstützt da also auch Schulen, Schulklassen, die da aktiv werden wollen. Es gibt entsprechende Mentoren, die dort unterstützen.
Aber wir haben ja auch gesehen heute Morgen, Adriana, sehr kompetent und da wird in der Schule anscheinend richtig viel
gemacht. Aber das ist ein Ergebnis, dass man tatsächlich das Thema praktisch durchgangen ist, also eine Qualifizierung stattgefunden hat, dadurch, indem man sich tatsächlich mit den Dingen auseinandergesetzt hat in einem entsprechenden Rahmen. Aber umso besser wäre es ja, wenn es für alle so möglich wäre, dass es also nicht nur über das Scout-Modell funktioniert, sondern dass neue Technologien, die internetbasiert sind, einfach auch als Werkzeug des Unterrichts bestehen können. Und die müssen nicht die Tafel und die Kreide ablösen, ja, aber sie sollten gleichberechtigt dort vorhanden sein und im Zugang stehen.
Herr Wichelhaus, Sie haben ja so können Sie das ergänzen oder wollen Sie da widersprechen? Oder wie ist Ihre Erfahrung? Sie machen ja auch ein Online-Magazin für Kinder und Jugendliche. Was ist da eigentlich mehr das Thema? Die Chancen oder die Risiken? Oder, weil wenn Sie von der Verbraucherzentrale kommen, fürchte ich fast mehr die Risiken, oder?
Ja, gut, also ein bisschen ist der Blick bei der Verbraucherzentrale jetzt erstmal allgemein gesprochen wahrscheinlich schon auf Risiken ausgerichtet, weil es einfach darum geht, da anzuknüpfen, wo vielleicht sozusagen als Verbraucherschützer, Gefährdungspotenziale liegen und so weiter. Ich würde jetzt allerdings speziell mit Blick auf das Online-Jugendmagazin jetzt nicht sagen, es ist jetzt ein ausschließliches Warninstrument mit täglichem dauerrotem Tuch oder so. Natürlich werden da eine Menge Punkte angesprochen, wo der Tenor sozusagen ist, achtet auf solche Sachen oder wenn ihr dies macht, dann könntet ihr das oder das berücksichtigen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Aber die Grundphilosophie ist eigentlich schon zu sagen, wir wollen jetzt einfach einen konstruktiven Beitrag mit dazu liefern, dass man bewusst mit den Instrumenten, mit denen man jetzt eh schon zu tun hat oder in denen man ist oder den Communities, in denen man sich befindet oder den Mails, die man bekommt oder was auch immer, bewusst auf einer, sagen wir mal, möglichst breiten Informationsbasis auch agieren kann. Ne? Das ist letztlich schon im Grunde auch, folgt das diesem Ziel, dass es jetzt nicht nur darum geht da weg oder das ist bah, sondern das akzeptiert schon Realität und will sie auch einfach mitgestalten, sage ich mal. Also da ist gar keine Ablehnungshaltung dabei. Im Übrigen, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, sind zum Beispiel Schulprojekte, wo es dann darum ging, im Rahmen des Magazins zu bestimmten Themen, in dem Fall dann Verbraucherthemen, weil es ins Konzept passte, aus eigener Wahl zum Beispiel Podcasts zu machen, das ist jetzt schon für 2-3 Jahre her, oder eigene Artikel zu schreiben, die dann da veröffentlicht wurden und so weiter. Also auch da ging es dann eigentlich darum, am Beispiel Verbraucherthema sozusagen in diesem Fall online redaktionell tätig zu werden, ne? Oder sogar eben jetzt mit Audiobeiträgen oder Ähnlichem. Das folgt letztlich diesem Ansatz, übers Tun, übers Machen dann auch was, ja sozusagen ein Verständnis für die Materie noch zusätzlich zu gewinnen.
Ne? Was würden Sie sagen? Mehr Chancen, eher Risiken?
Also ich glaube, es ist eben schon mal deutlich geworden, dass man in der Tat von beidem reden kann und soll. Also ich finde es richtig, auf Chancen hinzuweisen. Finde ich auch ganz wichtig und nicht immer nur, ich bin auch überhaupt keiner, der jetzt sagen würde, lasst uns da jetzt was verteufeln oder so, ganz im Gegenteil. Ich finde es aber auch wichtig, schon zu thematisieren, wo kann was lauern, wo lauern Fallstricke. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe von Verbraucherzentrale, auf sowas hinzuweisen, auch in einem Online-Jugendmagazin oder vielleicht sogar gerade. Ich habe auch eben, ist mir noch aufgefallen, als die junge Dame, die jetzt hier den Medien-Scout macht, die hatte irgendwann erwähnt, auf die Frage hin, glaube ich, was, ob es denn immer noch so wäre, dass Jugendliche die falschen Bilder hochladen und so weiter und so fort. Und da hatte sie, glaube ich, gesagt, wäre schon noch so, wäre aber besser geworden, weil mittlerweile hätten sie ja mehr Informationen, wo auch Probleme liegen. Und das, so würde ich das auch verstanden wissen, also diesen Beitrag, dass eben genau dieser Informationsstand angehoben wird, um letztlich selbstständig besser damit agieren zu können. Also da sehe ich eine Aufgabe zum Beispiel von einem Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale oder überhaupt von Jugendinformationen, die wir als Verbraucherzentrale produzieren, verbreiten, an die Jugendlichen bringen.
Wie sehr machen denn die Jugendlichen bei Ihnen mit?
Ja, das könnte mehr sein. Also es sind hauptsächlich Schulprojekte. Ansonsten ist es tatsächlich ein Informationsportal, wo Informationen für Jugendliche aufbereitet werden. Das hat auch damit zu tun, dass teilweise, sage ich mal, im Hintergrund manchmal auch ein bisschen kompliziertere, zum Beispiel juristische Sachverhalte lauern, die dann entsprechend vereinfacht umgesetzt werden müssen. Aber gleichzeitig der Anspruch dabei ist, es soll immer noch alles sehr richtig sein. Das heißt jetzt nicht, Jugendliche könnten das nicht, aber es ist dann schon ein gewisser Aufwand erforderlich, um mit Jugendlichen das dann auch so zu erreichen. Also einfach jetzt schreiben lassen, so von außen, wäre zumindest dafür, für diesen Infoteil, schwierig. Deswegen haben wir es bisher eigentlich über solche Projekte dann realisiert. Eine andere Sache ist, und das ist jetzt gar nicht so 2.0-ig, sondern ich würde mal tippen, so 1.5 oder so webmäßig, sind die Foren. Mhm. Ne, können wir auch drüber reden, ob es 1.3 oder 1.7 ist. Auf jeden Fall, da ist zumindest das Potenzial für einen Austausch, ne, für auch eigene Statements und so weiter, was dann auch je nach Thema auch sehr rege laufen kann. Also das letzte Mal, dass das sehr aktiv war, immer noch zum Teil ist, aber die Hochzeit war so letztes Jahr, letzte 2 Jahre ungefähr, war Online-Abzocke. Also auf Internetseiten kommen und dann Daten eingegeben haben und dann kriegt man eine Rechnung per E-Mail und der Anwalt will, dass man was überweist und so weiter. Und das waren unzählige, wirklich, muss man wirklich sagen, das war ganz, ganz viel, die einerseits ihre Probleme geschildert haben, andererseits aber auch gesagt haben, also bei mir war das so und ich habe mit meinen Eltern gesprochen oder bei mir ist es so und so gelaufen und natürlich haben wir uns dann auch hier und da auch mal sozusagen adminmäßig auch eingeklinkt und gesagt, hier gibt's einen Musterbrief für euch und so weiter. Und das wäre, denke ich, ein Beispiel, wo das sozusagen auch von Jugendlichen läuft.
Das klassische Verbraucherschutzarbeit dann natürlich. Ne?
Ja, bei dem Beispiel auf jeden Fall. Und gleichzeitig auch eine, die offenkundig ganz besonders nötig war, weil es einfach super viele gab, die davon betroffen
waren. Keine Frage, ja. Sie haben jetzt ein ganz neues Netzwerk aufgemacht.
Nee, ist kein Netzwerk, ist ein Blog, was seit 5 Jahren
Ich überlege auch gerade, wie ich das mit dem richtigen Etikett versehe. Funktioniert das? Ja. Sagen Sie mal kurz.
Also seit 5 Jahren ein Blog, was sich mit Musik beschäftigt, wo halt eben News, Festivaltermine, Konzerttermine und so weiter gepostet werden und halt eben auch Nach- und Vorberichte natürlich gemacht werden.
Aus eigener Begeisterung?
Ja, so als Hobby nebenbei quasi und natürlich auch, um vielleicht hier und da mal ein bisschen den Eintritt zu sparen bei den Konzerten und Festivals. Also man kann dadurch auch mal hier und da ein Presseticket dann bekommen und natürlich auch kostenlose CDs.
Aber ich glaube, Sie, das habe ich eben schon rausgehört, sind auch jemand, der die Chancen definitiv sieht.
Ja, ich würde da ganz klar die Chancen sehen, auf jeden Fall.
Dann schießen Sie mal los.
Also ich mache seit 5 Jahren ungefähr, dass ich halt eben mich mit Blogs und so weiter rumtreibe. Seit 2007 bin ich bei Twitter unterwegs, bei 2008 bei Facebook. Und ich habe dadurch mittlerweile, ich glaube, 1500 Menschen bestimmt im wahren Leben kennengelernt. Oh. Hab dadurch ein gutes Netzwerk eigentlich aufbauen können, was natürlich auch bei einer Jobsuche behilflich ist. Bei Twitter sind es, glaube ich, mittlerweile über 3000 Leute, die mir da folgen und den teilweise natürlich auch Scheiß, den man da schreibt, lesen. Und bei Facebook ist es ähnlich eigentlich. Und ich sehe da ganz klar eine Chance, um ein Netzwerk aufzubauen. Dann natürlich, was der Herr Schmiegelow vorhin schon angesprochen hatte, mit Paperly meine eigenen News quasi zu generieren. Sprich irgendwie Zeitung oder Fernseher ist für mich eigentlich auch eher zweit- bis drittrangig geworden. Also zu Hause zum Fernseher habe ich zum Beispiel gar nicht mehr, sondern gucke dann, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, Tatort oder so, kann man in der Kneipe gucken, Fußball ebenso und ansonsten halt eben vielleicht mal bei den Eltern zwischendurch mal ein bisschen.
Hab übrigens auch gesehen, dass hier sehr intensiv getwittert wird. Also die Kernaussagen hier auf dem Panel, die werden dann auch schon direkt rausgetwittert. Also das funktioniert auch hier heute ziemlich gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier schöne Kernaussagen rausarbeiten. Also Sie sehen die Chancen und die Möglichkeiten. Können Sie es denn auf den Punkt bringen? Also neben der Tatsache, was Sie jetzt für sich sehen, wo es allgemein für die Gesellschaft jetzt mal ein bisschen überladen formuliert Chancen gibt, die wir vielleicht noch nicht richtig nutzen.
Vielleicht generell mehr ein Mitspracherecht, dass man sich mehr äußert, dass man mehr teilnimmt an Diskussionen. Gibt ja auch schon diverse Plattformen, wo man sich auf Bundesebene quasi beteiligen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Aktion das letztens war, aber auf jeden Fall konnte man dort auch online Sachen einreichen, mitdiskutieren, die dann auch im Bundestag vorgetragen worden sind, wo dann wirklich sich die Politik damit beschäftigt hat.
Online-Petition, meinen Sie?
Nee, das war noch eine andere Geschichte. Also die Online-Petition gibt es natürlich auch. Da habe ich auch schon bei bestimmt 10 Sachen meinen Unterschrift da quasi geleistet. Aber das, was ich jetzt meine, war irgendwie auch vor ein paar Tagen, ich glaube auf 1Live auch irgendwie so vor 1-2 Wochen erwähnt worden. Aber ich konnte jetzt nicht auf den Namen. Genau. Und generell, was so die Risiken und die Verantwortung angeht, sehe ich eigentlich mehr so den Punkt bei den Eltern irgendwie und nicht bei den Schulen, dass die sich da ein bisschen mehr drum kümmern. Weil zum Beispiel dieses neue Jugendmedienstaatsvertragsgeschichte, die jetzt demnächst ab 1.1. kommen soll, halte ich ein bisschen für schwachsinnig, was da diskutiert wird. Ich will hoffen, dass es auch nicht durchgesetzt wird, sondern ich sehe eigentlich mehr so die Verantwortung bei den Eltern, dass die sich wirklich mal hinsetzen mit den Kindern, dass die gucken, was die machen, dass die vielleicht auch in die Netzwerke reingehen, wie bei Facebook zum Beispiel. Ich habe auch schon sehr viele Leute gesehen, wo wirklich dann irgendwie die Eltern mit eingetragen sind oder irgendwie die Geschwister oder sowas, dass da einfach ein bisschen, ja, so mehr so die Verantwortung bei den Eltern gesehen wird, dass die sich darum kümmern, sich mit den Kindern hinsetzen und ja, die auf Risiken hinweisen und auch ein bisschen an die Hand nehmen quasi. Aber dafür müssen natürlich die Eltern auch online vertreten sein und das ganze System verstanden
haben. Haben Sie Kinder?
Ich habe ein Kind, ja. Ist 8 Jahre alt, also da dauert es noch ein bisschen, bis sie dann in die Netzwerke eintritt.
Na, so ganz lange nicht mehr.
Also ich werde dafür sorgen, dass es noch ein bisschen dauert.
Vielleicht hat sie das iPhone nachts schon immer unter der
Bette. Also mit dem iPhone kommt sie schon klar und auch mit dem Browser, den sie schon bedienen kann und irgendwie Spiele spielen kann, das geht.
Mhm. Frau Meister, Sie wollten
einen. Ja, genau. Ich wollte eigentlich noch mal die Diskussion vorher von Herrn Ertl aufgreifen und wollte widersprechen. Das müssen wir auch mal ein bisschen noch kontrovers auch diskutieren. Sie haben gesagt, dass Sie nicht dafür sind, so etwas wie diesen Führerschein-Debatte hier noch mal aufzugreifen. Und ich habe noch mal darüber nachgedacht, ich bin nicht sicher, ob es wirklich richtig ist, dass wir uns sozusagen an diesem Bereich, dass wir das auslassen. Auch ich halte es auch für eine Chance, dieses Thema einfach aufzugreifen und dann auch prominent zu platzieren. Wenn wir sozusagen darüber sprechen, die Jugendlichen kennen sich eigentlich ganz gut aus, sind ganz kompetent. Wir haben auch gute Argumente dann dafür, dass sie sich auch kompetent verhalten. Wenn man aber nochmal überlegt, sozusagen, was bedeutet eigentlich Kompetenz? Nämlich, wenn Kompetenz haben wir ja nicht in allen Bereichen und wir sind nicht in allen Feldern kompetent, sondern meist sprechen wir über eine domänenspezifische Kompetenz. Ist ja auch sozusagen in diesem Bereich der allgemeinen Kompetenzdebatte ist es ja inzwischen Usus, dass wir über domänenspezifische Kompetenzen sprechen. Und ich denke, bei Medienkompetenz ist das eigentlich ähnlich, dass wir auch von domänenspezifischen Kompetenzen sprechen müssen. Und da ist es einfach so, dass wir eben nicht in allen Bereichen gleich kompetent sind. Wir können vielleicht sagen in Facebook oder wir wissen Bescheid über, oder die Jugendlichen, die kennen sich aus bei Facebook, die wissen, für was sie es auch benutzen sollen und können. Die können ganz gut kommunizieren darüber, die können ihre sozialen Netzwerke vergrößern und das ist ein ganz großes Ziel von ihnen, sozusagen ihre sozialen Netzwerke zu vergrößern. Die können auch ihre Identitätspräsentation auf einmal ganz auf eine sehr differenzierte Art und Weise darstellen, wie sie das sonst eigentlich vielleicht auch nicht machen können. Aber die Frage ist eben, ob sie das in allen Bereichen dann können und ob sie auch erkennen sozusagen, wo bestimmte Risiken dann vorhanden sind. Bestimmte Risiken nehmen sie schon in Kauf. Wir haben auch heute Morgen schon darüber gehört, dass sie sozusagen in Kauf nehmen. Aber es gibt immer mal wieder, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo immer mal wieder neue Themen einfach aufkommen, wo sie dann auch die versteckte Werbung nicht so als solche erkennen. Wo ich mir nicht sicher bin, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, außer dass wir dann sagen, wir haben bestimmte medienpädagogische Maßnahmen, sind natürlich wichtig, sozusagen die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen, auch in diesen Netzwerken dann darauf aufmerksam zu machen. Aber die Jugendlichen, die fordern oder die wollen eigentlich oftmals auch ganz eine Orientierung, auch eine Orientierung an Erwachsenen, an ihren Peers. Die orientieren sich sehr stark an ihren Peers, aber die können nicht alles aufgreifen. Und vielleicht brauchen wir da doch auch nochmal eine bessere Orientierung, Anhaltspunkte, sozusagen so Fixpunkte, was ist so auch der richtige Weg? Weil viele auch bei den Studierenden, die kommen noch und fragen und sagen, was ist eigentlich das Richtige, was genau soll ich eigentlich machen? Die wollen auch eine Orientierung haben. Und da ist es schon die Frage, ob es nicht auch eine Chance sein könnte, sozusagen über so ein Curriculum auch mit der Schule zusammenzuarbeiten und zu überlegen, ob wir nicht auch dieses Thema zum Thema machen, offiziell zum Thema machen und darüber diskutieren und versuchen dann sozusagen die Sensibilität für dieses Thema einfach zu wecken und zu vergrößern und sozusagen in die Breite auch noch ein bisschen mehr zu gehen.
Wie ist jetzt der konkrete Vorschlag, dass es eine Art Curriculum gibt und das Pflichtfach wird in der Schule, habe ich das richtig verstanden?
Nee, Pflichtfach in der Schule soll es nicht werden, denke ich nicht. Aber ich denke, man sollte das als Thema vielleicht schon in der Schule auch doch so verankern, dass es für eine Zeit lang richtig Thema wird. Und bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass solche Medienkompetenzen en passant und im Unterricht integriert erworben werden. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es eigentlich nicht genügend der Fall ist, weil die Lehrer sich da nicht genug auskennen, sich das nicht zutrauen oder das nur in ganz spezifischen Bereichen dann gemacht wird. Und eigentlich brauchen wir es doch flächendeckend, dass es sozusagen systematisch einfach integriert wird. Das muss jetzt nicht über 5 Jahre dann gehen, das kann man sozusagen punktuell immer mal wieder eine Projektwoche, aber dann, dass sozusagen dieses Thema einfach in den Schulen regelmäßig auch verankert ist, das denke ich, ist schon wichtig.
Wollen Sie was sagen?
Ja, aber gerade die Studenten, sollen die einfach ausprobieren, was sie da machen können mit den Social Networks und einfach mal rangehen und gucken, was so ihre Use Cases in Anführungsstrichen sind, also was sie ja damit erreichen können und vielleicht nicht einfach nur Mensch sein, statt da nach irgendeiner Vorgabe eventuell in die Netzwerke reinzugehen. Weil ich finde, gerade so im heutigen Leben ist es eigentlich so, die Sachen, die ich über mich alle abbilde, die ich twittere, meine Meinung, meine Sachen, die ich bei Facebook reinschreibe, das ist ja alles irgendwo ein Social Graph, der von mir erstellt ist dadurch und dadurch sieht auch ein Arbeitgeber zum Beispiel, wie ich als Mensch bin und kann viel besser einschätzen, ob ich in die Firma reinpasse oder nicht. Und ich kann auch vielleicht dadurch ja für mich den perfekteren Job finden eigentlich. Also es ist nicht eigentlich mehr eine Chance, sich da auszuleben, anstatt als ein Risiko, da was nicht zu machen vielleicht.
Aber man braucht ja vielleicht auch zwischendurch nochmal Bereiche der Reflexion. Sozusagen nochmal darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich? Warum ist es mir so wichtig? Vielleicht auch, weil es den Freunden so wichtig ist, wie bin ich eigentlich eingebunden in mein soziales Netzwerk und sagen, wie positioniere ich mich eigentlich? Und diese Form sozusagen so Selbstreflexion, die kann natürlich auch angeregt werden durchs Netz alleine schon, durch das, wie ich mich verhalte. Aber wir hatten heute Morgen auch, da wurde dann zwar gesagt, sozusagen Schülerinnen und Schüler, die jetzt vielleicht nicht den Bildungshintergrund haben, die hätten nicht die Geräte. Die Geräte haben die meisten schon. Aber die Anregung, darüber nachzudenken und zu reflektieren, die haben sie oftmals nicht in dieser Form. Und das bietet für diese Gruppe oftmals stärker der Unterricht. Und es muss nicht bedeuten, dass man das sozusagen abwürgt, was in den Netzwerken auch passiert. Aber denen auch nochmal eine Chance und eine Reflexionsmöglichkeiten zu geben, das denke ich, ist schon eigentlich auch eine Pflicht, eine Aufgabe. Ja,
da stimme ich dann zu.
Herr Ertel, zu Ordnung. Ja, wir waren vielleicht in der Meinung verschieden, aber nicht von den Herausforderungen unterschiedlicher Ansicht, sondern es war tatsächlich die Idee, eben halt einen Inhalt auf diesem Medienführerschein zuzudenken. Das ist bis jetzt nicht passiert. Das haben Sie gerade entworfen, das wäre eine Möglichkeit. Bisher geistert er nämlich eben halt nur als Medienkompetenzführerschein, ohne dass ein Curriculum entwickelt ist, daher. Das muss also noch passieren. Und dann war es mir wichtig im Anliegen, dass es tatsächlich passiert mit den Möglichkeiten, die das Netz bietet, dass man die Tools entsprechend auch dazu nutzt und nicht nur darüber spricht und sich darüber entwickelt. Was ich ganz hervorragend finde, auch das habe ich nicht relativieren wollen, die Arbeit zum Beispiel von Check4You. Natürlich, es bedarf Informationen und natürlich auch einer Begleitung, die diese Informationen so aufbereitet, dass sie erstmal auch angenommen wird. Und das ist wiederum auch schon eine besondere Herausforderung, sagen wir es mal so, der wir uns bis jetzt noch nicht so ordentlich gestellt haben, wie es hätte sein müssen. Im Moment klagen wir viel an, im Moment ist es immer noch so, dass wir von Risiken sprechen, ohne dass wir die Serviceleistung aufbringen, tatsächlich die Informationen dann auch verfügbar zu machen, und zwar an jeder Stelle da, wo die Jugendlichen sind, damit sie selber aus diesen Informationen ihr Verhalten dann auch mit anderen abstimmen und verändern können. Und wenn Check4You dann zum Beispiel Informationen zu Abmahnverfahren einbringt, dann ist das eben halt auch ein Gebrauchswert für Jugendliche. Wir haben selber so eine Kampagne gefahren, werden sie auch jetzt ab Mitte Dezember nochmal erneuern. Watch Your Web, so vom Bundesverbraucherschutzministerium, von Frau Aigner auch unterstützt. Da sind wir von vornherein den Weg gegangen, dass wir auch eine Serviceleistung einbringen, also nicht nur thematisieren, sondern auch sagen, und wenn du wissen willst, wie muss ich denn jetzt Schritt für Schritt bei welchen Social Networks dann welche Einstellungen machen, wenn ich das und das erreichen will, das auch entsprechend aufbereiten und in eine Verteilung bringen. Das heißt, eine Aufgabe des Medienpädagogen in dem Falle ist da tatsächlich auch Informationen so zu recherchieren, zusammenzutragen, dass sie nutzbar wird für die Menschen, mit denen er eben halt auch gemeinsam sich weiterentwickeln will. Und insofern Jugendlichen nicht eben halt einen Hinweis geben, du machst was falsch, ja, sondern vielmehr ihn zu nehmen und zu begleiten, dass er all das, was eben halt an Möglichkeiten im Netz da ist, für sich positiv nutzen kann und sich verändern kann. Und ich würde gerne nochmal auch aufgreifen, was eben gesagt wurde, im Nebensatz vielleicht ein bisschen untergegangen, das Potenzial letztendlich, was kann denn Social Media, was können Social Communities an Beteiligung dann auch einbringen. Und genau da liegt auch die Chance, die wir jetzt aufgreifen sollten und auch politisch aufgreifen sollten, genauer zuzuhören. Was passiert in deinem Netz? Wie kann ich dann Menschen eben halt auch mit einbinden, zum Beispiel auch bei der Diskussion des Medienschutzstaatsvertrages, schwieriges Wort. Das ist ja auch ein ganzes Stück verpasst worden, dass gerade die letztendlich adressiert sind, nämlich Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, über die dann zwar verhandelt wird, sie selber aber im Diskussionsprozess nicht beteiligt sind. Mittlerweile gibt es eine gewisse Öffentlichkeit im Netz, die für sich plötzlich den Jugendschutz als Thema entdeckt, was ja sensationell gut ist, ein großes Anliegen für all die, die eben halt im Jugendschutz auch beruflich unterwegs sind, endlich mal das Thema auch da platziert zu haben, wo sie es eigentlich eben halt auch erreichen wollen. Und die Chance sollte man doch nutzen, auch jetzt, auch wenn es eben halt kurz vor der Ratifizierung steht, nochmal das ganze Thema aufzumachen, zu sagen, so mit welchen Werten gehen wir an Jugendschutz ran, mit welchen auch Möglichkeiten der selbstbestimmten Filterung sollten wir operieren, können wir das allein technischen Filtern überlassen, die in der Regel nicht funktionieren werden, sondern ist es vielmehr eine Kompetenz, die erreicht werden muss, gemeinsam mit Jugendlichen, gemeinsam mit Eltern, dass eben halt selbstbestimmt gefiltert wird, dass auch Community-basiert, auch das kann eine Community leisten, Hinweise gegeben werden, wie welche Dinge dann besser doch nicht zu betreten sind, beziehungsweise entsprechende Listen auch zu generieren aus Communities heraus, an denen man sich dann auch freiwillig orientieren kann. Und all diese Möglichkeiten stecken potenziell eben halt in Netzwerken. Sie werden im Moment zu wenig genutzt von Bildungseinrichtungen, zu wenig genutzt auch von der Jugendarbeit und letztlich leider auch zu wenig genutzt von der Politik, weil sie würde besser fahren, sich eben halt da in den Diskurs einzugeben und nah am Puls ihrer Bürger dann Dinge auch zu entwickeln.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zumindest im letzten oder vorletzten Satz. Es gibt so ein selbstregulierendes Element, finde ich, in den sozialen Netzwerken. Also das ist auch gar nicht immer vorhersehbar und nicht immer geplant. Und oft kriegen das ja dann auch die Firmen, die es selber betrifft, also ob jetzt Facebook ist oder Adobe oder was auch immer, das am eigenen Leib ja mit, wenn sie ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen plötzlich verändern. Und das spricht sich doch ziemlich schnell rum. Und da wird so viel Druck erzeugt in einem Affenzahn, in einem unglaublichen Tempo, dass das dann auch wieder zurückgenommen wird, nicht immer, aber doch relativ häufig. Oder die GAUK-Geschichte war jetzt auch ein schönes Beispiel, die ja nicht geplant war. Und auch Missstände, finde ich, werden oft in der Community, im Netz ganz allgemein, die kann man nicht auf Dauer verbergen. Also denken Sie an an die Lobeshymnen, die der V-Pad-Hersteller über sein eigenes iPad-Klon da geschrieben hat. Und das ist rausgekommen, weil es dann halt immer Leute gibt, die dann recherchieren. Man tauscht sich aus und durch den Austausch werden aus Vermutungen dann irgendwann Beweise. Und das finde ich sind sehr interessante Ansätze, wo man sehen kann, dass durch die Vernetzung eben so ein selbstregulierendes Element oder auch so eine Dynamik entsteht. Glauben Sie, dass das reicht? Dass das immer funktioniert? Kann man das kultivieren? Müsste das noch viel mehr kultiviert werden? Ich meine, wir haben ja diese Bewertungsmentalität, diese ganzen Bewertungsportale, das ist ja so ein Anfang, da ist es quasi institutionalisiert, aber die Beispiele, die ich gerade gebracht habe, da gab es ja keine Institution für. Die haben sich quasi aus dem Nichts entwickelt, haben ihre Wirkung entfaltet und danach war es auch schnell wieder vorbei. Reicht das oder kann man das weiterentwickeln? Kann sich das Netz, kann sich die Social Media quasi selber regulieren oder braucht es Regulierung von außen? Das würde anknüpfen bei dem, was Sie sagen, Frau
Meister. Ich wäre jetzt ja wahrscheinlich von der Erwartungshaltung der jetzt klassischerweise unbedingt der jetzt nochmal auf die gesetzliche Regulierung ja. hinweisen. Ich würde aber
entwickeln Sie was Fantasie
halt. Nein, ich ja gerne. Es geht mir eigentlich nur darum zu sagen, ich würde jetzt bei all dem, was richtig ist, dass zum Beispiel Verantwortung auch vielfach bei Eltern liegt, also auch wenn es um medienpädagogische Tipps geht, ist der Tenor aber auch bei uns oder bei mir immer, Eltern müssen da auch mitgehen und gucken und schauen und so weiter. Oder was Selbstregulierung des Netzes angeht, das sind sicherlich Komponenten. Ich würde aber jetzt gerade da, wo kommerzielle Interessen dahinter stehen, auch die Anbieter nicht so ganz außer Pflicht lassen. Also jetzt nicht sagen, das regelt sich alles schon und dann ist das so, die Schwarmintelligenz wird es schon richten. Und da, wo nicht, da müssen die Eltern halt gucken. Stimmt ein Stück weit, muss aber jetzt nicht heißen, jetzt andererseits jetzt ins Extrem gedacht, dass deswegen jetzt jemand, der jetzt etwas betreibt, auch mit einer kommerziellen Interesse dahinter, da jetzt nicht auch eine gewisse Mitverantwortung hätte. Also ich glaube, das ist nicht zu weit gegriffen und auch nicht jetzt sozusagen, glaube ich, auch nicht überregulatorisch, das auch mit berücksichtigen zu wollen. Ne? Also und das Entschuldigung, da muss man gucken, dann bei einzelnen Punkten letztlich, in welcher Form ist das möglich, in welcher Form kann das auch greifen. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn es jetzt darum, gab es ja eins, da ging es ja um die Aufsichtskontrolle seitens von Communities im Hinblick auf Meldemöglichkeiten zum Beispiel. So, ne, finde ich grundsätzlich dann noch richtig, dass die da auch ihren Teil dazu beitragen, dass man zumindest einen schnellen Weg findet zu einer Anlaufstelle, wo man auch eine entsprechende Reaktion ermöglicht wird. So, ne, wäre dann auch eine Erwartung, die ich da eigentlich hätte. Ne, andere Diskussion, die immer wieder gerne aufkommt, jetzt zum Beispiel bei Communities, ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel neu im Netzwerk bin oder überhaupt, was meine Profileinstellung angeht, wie ist es voreingestellt, wie ist jetzt, wenn auch was Neues kommt, muss ich erst wieder etwas deaktivieren oder kann ich es aktivieren? Also da gibt es ja durchaus immer noch Gegensätze, also das hat sich auch ein bisschen geändert. Jetzt so gerade in den letzten 1-2 Jahren sind, ne, ist mal diese Diskussion zwischen Opt-out und Opt-in, also sprich, Opt-out hieß halt, ich muss es erst wegmachen und Opt-in hieße, ich muss aktiv einen Haken setzen, um zu sagen, ja, will ich so oder beziehungsweise, ne, und da ist so zum Beispiel die Verbraucherschutzhaltung meistens eher im Zweifel eigentlich Opt-in. So, also theoretisch wird das eigentlich sogar heißen, wenn ich jetzt Tabula Rasa-mäßig ein neues Profil gründe, ist erstmal alles aus. So, das weiß ich, dass das jetzt nicht jedem Anbieter dann gefällt, weil die Vorstellung jetzt und wir müssen ja, wollen ja kommunizieren.
Aber,
so.
Aber der Druck der Community könnte ja da genau dazu führen, dass ein Hersteller auch hingeht und oder ein Anbieter hingeht und sagt, ja, wir ändern das. Das hat es ja auch oft gegeben. Also das ist ja ein schönes Beispiel. Das ist ja nicht immer der Verbraucherschutz, sondern das ist ja oft, kommt das ja aus der von den Usern, die ja durchaus kompetent sind, auch selbst.
Wäre möglich, will ich den auch gar nicht absprechen. Also damit, also will ich dem User an sich damit auch gar nicht absprechen, halte es trotzdem für ganz sinnvoll, wenn es da vielleicht auch noch ein Sprachrohr gibt, dass sowas vielleicht auch mal ein bisschen vorantreibt. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch zum Teil so gewesen. Da hat sich auch in vielen Einstellungen, gerade was zum Beispiel, wie sind die Privatsphäre-Einstellungen? Ja, nein. Glaube ich auch nicht zuletzt durch Druck, auch einerseits von Usern, aber andererseits glaube ich auch von Stimmen aus dem Verbraucherschutz auch eine Menge bewegt. Ich könnte das jetzt nicht quantifizieren.
Hat es beides gegeben.
Würde ich schon sagen, ja.
Aber es gibt halt auch teilweise hysterische Diskussionen, wenn sich eine Verbraucherschutzministerin immer auf ein Thema fest, ne? Oder?
Also die Verbraucherzentrale NRW ist bei Facebook. Also Sie meinen jetzt, dass die dass sie bei Facebook ausgetreten ist oder worauf bezieht sich das jetzt?
Genau, zum Beispiel.
Oder so. Also gut, sind wir auch jetzt wiederum nicht dann, aber auch als Verein nicht das Sprachrohr, auch nicht der Bundesverbraucherminister.
Wollte ich auch nicht unterstellen.
Nein, wollte ich eigentlich auch nur sagen. Insofern ist erstmal so gesehen. Kann man als Geste werten, kann man als Signal werten, wie man möchte, wie auch immer. Also Check4U ist zum Beispiel auch bei Twitter oder wie auch immer. Also es gibt da auch im eigenen Interesse durchaus Aktivitäten, die wir vornehmen, ja, hat Jürgen Ertl eben so schön gesagt, damit letztlich die Information zu den Leuten kommt, die jetzt da sind und warten, dass die Information sie erreicht. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken.
Aber würde mich mal interessieren, du bist ja jetzt so quasi Heavy User und ich meine, jetzt kann nicht jeder hingehen, kann man schon sagen, oder? Kann nicht jeder hingehen und wenn das ein soziales Netzwerk nicht gefällt, ein eigenes einfach auf die Beine stellen, das schaffen nur die allerwenigsten. Aber wie würdest du das denn so bewerten? Wie wichtig ist Datenschutz und wie sicher fühlst du dich da eigentlich und denkst du, da muss nachgebessert werden und wenn nachgebessert werden muss, kann das, wie angedeutet, aus der Community selber kommen?
Ja, also ich muss dazu sagen, Ja, ich nehme es mal selber, genau. Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben uns auch viel Mühe gegeben, was den Datenschutz angeht. Und mit wir sind ja an der Uni und haben ja da viele Vorteile. Wir haben zum Beispiel ein IT-Sicherheitsinstitut bei uns sitzen und wir haben natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten, mit dem ich dann sehr viel zusammengearbeitet habe. Und wir haben in der Tat Maßnahmen, Transparenzmaßnahmen auch, die jetzt den Datenschutz betreffen, in Ruka implementiert, die komplett neu sind, also die auch wissenschaftlich dann hinterfragt worden sind. Ich habe auch andere Netzwerke analysiert. Ich kenne mich also im Datenschutz sehr gut aus, was die anderen Netzwerke angeht, was wir gerade angesprochen hatten, zum Beispiel mit den Privatsphäre-Einstellungen. Bei SchülerVZ ist es in der Tat so, dass man, wenn man ein Profil angelegt hat, erstmal von gar keinem gesehen wird, so als hätte man noch gar nichts getan. Man muss erst auf also aktiv auf die Privatsphäre wechseln und das da einstellen. Bei Ruka ist das so ein Zwischending, also bei uns. Wir haben, man ist zwar sichtbar, aber es sind keine Sachen, die man hochgeladen hat oder sowas sichtbar. Man kann nur sehen, den Namen kann man sehen, das Benutzerbild. Das ist bei vielen Communities so. Man muss da immer die Betreiber und die ja die Verbraucher Nutzen praktisch oder Interessen abwägen, weil für den Betreiber ist es natürlich schlecht, wenn Leute sich anmelden und können dann sind dann drin und können alle anderen Leute schon mal sehen, die drin sind, aber müssen sich selber nicht preisgeben. Natürlich für so eine Community, die eigentlich ein Netzwerk als Idee hat, nicht so gut. Aber es gibt da schon in der Tat viele Sachen, die auch der Betreiber tun kann. Also zum Beispiel ist es so, wo die anderen Netzwerke ganz schwach sind, ist bei der Bereitstellung von Dateien, das haben wir ja schon angesprochen. Wenn man bei Facebook oder bei den VZ-Netzwerken was hochlädt, sie laden dann ein Bild hoch, da gibt es außer in den AGB, und da müssen Sie erstmal fünfmal klicken, bis Sie da sind, gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Bilder, also für wen die Bilder sichtbar sind und dass man darauf achten muss, dass diese Bilder nicht irgendwie das Image schädigen, zum Beispiel. Also wir haben da gegengearbeitet. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass es eine Reihe von Tipps gibt, die auch von Usern erstellt worden sind, sowas wie zeige oder lade nur Fotos hoch, die du auch deinem Professor zeigen würdest oder gestalte dein Profil so, dass du es zu deiner Bewerbungsmappe legen könntest, in der Form, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen, dass die zum Beispiel beim Hochladevorgang angezeigt werden oder währenddessen, es dauert ja immer etwas, bis Dateien hochgeladen sind, diese Zeit kann man nutzen. Oder es gibt andere Features, wie es gibt irgendwo Textfelder oder Eingabefelder. Und wenn ich da irgendwas eingebe, dann wird in Ruka angezeigt, wie viele Benutzer das jetzt sehen können. Und ich habe automatisch die Möglichkeit, dann in die Privatsphäre zu gehen und das zu ändern. Also ich sehe sofort beim Eintippen, das stellst du jetzt gerade 6.000 Leuten bereit. Bei Ruka ist noch nicht so viel, aber 540 oder so sehen das jetzt.
Die Frage ist, reichen die reicht dir persönlich oder so deiner Erfahrung nach auch bei deinen Kommilitonen und Freunden, die Datenschutzstandardeinstellungen, fühlt sich dabei wohl oder unwohl? Kann man eigentlich relativ einfach beantworten.
Ja, also ich würde sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Muss dazu sagen, dass ich die Diskussion um die Medienkompetenz sehr sinnvoll finde. Also ein gewisses Grundwissen sollten die Leute einfach haben, auch aus der Schule schon mitbringen und dann klappt das eigentlich auch. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die irgendeinen Job wegen des Netzwerks nicht bekommen haben. Ich fühle mich eigentlich wohl.
Ja, können Sie das Mikro nehmen?
Vielleicht kann man da auch noch ergänzen. Ich denke, es gibt ja schon solche Konventionen, wie kommunizieren wir miteinander? Was ist wichtig? Wie ist Privatheit und Öffentlichkeit? Wie wird das sozusagen ins Verhältnis gesetzt? Und das haben wir in den Offline-Situationen, haben wir das über Jahrhunderte lang im Prozess der Zivilisation, haben wir dann uns bestimmte Konventionen einfach angeeignet. Und mit den Medien ist es natürlich jetzt schon so, dass da auch neue Konventionen sich etablieren müssen. Und das heißt nicht, wenn die Firmen jetzt einmal sozusagen eine Version liefern, dass es dann das Nonplusultra ist, sondern es muss ja vielleicht ein Aushandlungsprozess sein, der sozusagen auch rekursiv ist, der dann immer mal wieder auch überprüft werden muss und nachgeschaut werden muss, ist es es eigentlich. Und wir haben nicht umsonst Formen der Selbstkontrolle von den Medien, die sich etabliert haben. Und ich denke, das muss auch in dieses Feld einfach mit integriert werden, dass da Konventionen sich neu etablieren. Wir müssen nochmal überlegen, was ist uns wichtig. Und das sind Aushandlungsprozesse, wo man nicht von vornherein davon ausgehen kann, sagen, das ist das Richtige und da fühle ich mich nicht so wohl. Und gerade, wie gesagt, die Jugendlichen haben oft eben auch ihren ganz selektiven Blick. Man kennt seine Freunde und wenn die zusammen sind, dann wenn man mit denen zusammen ist, dann ist es alles okay. Und dann denkt man nicht dran, dass man dann auch noch von außen beobachtet werden kann. Und die verlagern ja oftmals ihre Freundschaften einfach dann auch ins Netz. Und und haben dann vielleicht nicht ganz diese Aufmerksamkeit dafür, in bestimmten Weisen schon, weil man das ihnen immer wieder jetzt auch inzwischen dann, haben sie es auch verstanden, aber es gibt immer wieder neue Formen auch, sozusagen, wo man auch drauf reinfallen kann oder wo man bestimmte Dinge vielleicht einfach, ja, wo man auch sensibilisiert werden muss.
Ich denke, wir müssen auch noch mal ein bisschen differenzieren, wenn wir den Begriff Datenschutz nutzen. Da wird der meist immer mit unterschiedlichen Erwartungen und Bedingungen dann verknüpft. Also man muss dann schon unterscheiden, Datenschutz als Datensicherheit, also was wirklich auch eine Forderung wäre, wo ich dann auch den Verbraucherschutzberatungen unterstützend sagen würde, ja, man muss auch vielleicht dafür eintreten, dass gewisse Standards der Datensicherheit einfach gegeben sind. Dann haben wir die Persönlichkeitsrechte. Ja, die einfach auch zu beachten sind, wo man darauf hinweisen kann, finde ich ein gutes Beispiel, das auch einzublenden. Und das andere ist die Diskussion um Privatheit, Privacy. Und das ist schon eine Geschichte, wo wir einfach auch einen gesellschaftlichen Diskurs führen müssen. So, wie viel hat sich nun auch verändert aufgrund der Social Networks, dass wir einen anderen Begriff vielleicht dann auch von Privatheit nehmen müssen, der vielleicht anders ausgestaltet ist, als wir vielleicht noch vor 10 Jahren das diskutiert haben oder auch vor 5 Jahren. Da hat sich einiges geändert und die Offenheit von persönlichen Informationen oder persönlich formulierten Informationen, das ist auch nochmal ein Unterschied, das hat nichts mit Intimitäten zu tun, dienen ja dazu, überhaupt auch ein Netzwerk aufzubauen. Insofern muss man da schon ganz genau hingucken und differenzieren und die Forderungen vielleicht auch daran festmachen. Und ich wäre ein Vertreter, der gerne auch dafür Sorge tragen würde, dass diese Begrifflichkeit des persönlichen, privaten auch nochmal differenziert würde, tatsächlich von dem, was wir landläufig dann eben halt an daher gesagten privaten oder Privatheit-Informationen dann abtrennen. Also die Diskussion um Google Street View macht das ja auch nochmal deutlich, wo so der Konflikt ist und wo auch die Missverständnisse dann auch drin sind und wo wir vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr, darin verfallen, Dinge dann auch zu schwierig zu sehen, als sie sich eigentlich darstellen. Eine Hausfassade ist nicht das Schlafzimmer, ja, das ist ein Beispiel da. Und das andere ist natürlich auch, dass wir in der Lage sein müssen, öffentliche erfasste Daten, dass die auch entsprechend im Zugang sind. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Also Dinge, die man sagen kann, die müssen auch öffentlich sein, die müssen auch öffentlich kontrollierbar sein. Und natürlich die Dinge, wo ich dann auch selbstbestimmt in die Lage versetzt werde, für mich zu entscheiden, das sind persönliche Informationen, die nicht in die Öffentlichkeit sollen. Und das sind persönliche Informationen, die ich auch nur so kommunizieren möchte. Es hängt also eine ganze Menge dran, was im Moment in der Diskussion noch verschwimmt und wo wir... Auch das ist, glaube ich, eine Herausforderung an uns, wo wir unsere eigenen Kompetenzen auch nochmal schärfen müssen, das zu differenzieren und auch entsprechend in auch einer interdisziplinären Form bringen müssen, um die Dinge zu diskutieren. Bei den Betreibern ist es meist so, dass sie für sich das überhaupt noch nicht erschlossen haben. Also das, was der Kollege Wichelhaus dann eben halt auch schon gesagt hat, es gibt diese runden Tische, die werden auch von Watcher Web betrieben, auch zu anderen Themenschwerpunkten. Und in den letzten 2 Jahren, dass sich eine Menge getan hat, halte ich einfach auch uns zugute, dass wir nämlich die ganzen Betreiber von Social Networks an einem Tisch hatten und sehr oft miteinander gesprochen haben, wo überhaupt Problemfelder sind. Und Dinge vielleicht auch gar nicht im Bewusstsein der Betreiber sind, wie sie es aber eigentlich sein sollten. Das kann man fordern, aber mitunter sind es trotzdem nicht. Da werden Netzwerke gegründet aus einem geschäftlichen Interesse, weil es Spaß macht, weil es funktioniert und das reicht dann erstmal und alle anderen Dinge werden auch nicht gesehen. Also sobald aber eine Runde entsteht, wo man solche Dinge ja thematisieren kann, ohne sie zum Vorwurf zu machen, ohne mit Drohgebärden, dass die rechtliche Keule dann schon ausgeholt wird, dann ist sehr viel Einsehen da, manchmal sogar zu viel. Also ich erinnere mich gerne daran, dass wir eben halt über einen Hinweisknopf gesprochen haben in einer von diesen Watcher Web Runden mit den Betreibern, wo dann die Lokalisten in München schon eine Woche später grafisch völlig misslungen auf der Startseite direkt den größten Knopf ever angebracht haben, wo man eben halt melden konnte. Das heißt, es ist eine Bereitschaft da, diese Dinge aufzunehmen, zu verwerten. Sie müssen nur tatsächlich in eine Kommunikation gebracht werden. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe, auch von Politik, das zu forcieren, darauf hinzuweisen, Bedingungen dafür zu schaffen, nicht nur ein Reglement, sondern tatsächlich auch Dinge vielleicht mal auch in eine Auseinandersetzung zu bringen, ohne dass sie einen gesetzlichen Weg nehmen, sondern einfach nur eine Plattform auch da ist, Interessen miteinander auszugleichen und zu diskutieren.
Ich glaube, für jemanden, das wollte ich mal kurz einflechten, ist zwar nicht sehr moderativ, aber wenn jemand so die Idee hat, ich mache ein soziales Netzwerk, von dem kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass der in erster Linie direkt mal die Gefahren sieht, mal abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung sich sowas entwickeln kann. Umgekehrt sollten, glaube ich, diejenigen, die sich damit dann politisch oder verantwortlich oder so auseinandersetzen, nicht immer nur die Risiken sehen. Und wenn wir beides ein bisschen machen, dann sind wir, glaube ich, schon einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema kurz ansprechen, aber da fehlt uns jetzt wahrscheinlich die Zeit. Wer macht eigentlich dieses Social Gaming? Das ist jetzt reine pure Freude. Da nickt einer.
Sie machen, ja, ein bisschen. Machen tue ich es nicht, aber ich habe es mitbekommen in letzter Zeit, gerade das Flip-Life-Geschichte hier aus Köln.
Ja.
Das scheint da ganz gut zu laufen und auch auf Facebook gibt es ja von Zünger, Mafia Wars und Farmville und so weiter.
Da ist ja auch wieder, da kann man schnell süchtig werden und so. Ne?
Ich habe das auch mal gespielt. Ich habe auch, glaube ich, sogar $20 in irgendwelche digitalen Güter da investiert.
Einer von den 10%.
Um schneller heranzukommen oder vorzukommen. Aber ich spiele es mittlerweile auch nicht mehr, weil es irgendwie ein Zeitfresser ist. Genau.
Aber macht schon Spaß eine Weile. Ne?
Ja, vielleicht so einen Monat oder so, aber nicht länger, finde ich. Deshalb, ich weiß nicht, ob das wirklich dann in Zukunft so viel Potenzial hat, wie manche Leute das so sehen.
Das werden wir sehen, also das ist nämlich auch Thema in einem der Workshops. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Appetit und noch viel Spaß und interessante Eindrücke um 14:30 Uhr in den Workshops. Danke.